What if a people that share a common and rich heritage can find a common future? Their story is well known, but what will be their sequel? Destiny Pictures presents A Story of Opportunity. A new story, a new beginning. One of peace, two men, two leaders, one destiny.
Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und dem Dominik
und heute mit dem Matthias Bieri. Wir sind hier in Zürich an der ETH am Center for Security Studies, wo du arbeitest. Ja, mal zum Anfang natürlich, hallo Matthias, schön haben wir kommen können. Und mal zum Anfang, kannst du uns erklären, was das CSS oder das Center for Security Studies eigentlich ist und was ihr eigentlich so macht?
Ja, mache ich gerne. Also danke mal für die Gelegenheit, dass ich da mit euch das Interview machen kann. Das ist für mich natürlich auch etwas Schönes. Ja, Center for Security Studies, also unser Zentrum befasst sich mit Sicherheitspolitik und zwar mit sehr verschiedenen Seiten und Facetten von Sicherheitspolitik. Und ja, wir verstehen uns als Kompetenzzentrum eben für Sicherheitspolitik. Und es geht eigentlich darum, so ein bisschen eine Verbindung herzustellen zwischen der Forschung zu solchen Themen und gleichzeitig auch zu der Politikberatung. Und das zeigt sich dann auch so ein bisschen in den Strukturen, die wir da haben. Wir haben eigentlich drei Sachen, die wir machen. Also wir haben mal erstens die Lehre, wo vor allem unser Professor halt Vorlesungen gibt und Seminar hat. Dann gibt es eine Abteilung, die so ein bisschen Grundlagenforschung macht zu Themen, also ein bisschen konzeptualisiert, ja, was halt dazugehört. Und in dem Bereich, wo ich arbeite, der sogenannte Think Tank, der ist der mehr oder weniger für Politikberatung zuständig, also wo es eben darum geht, quasi die Erkenntnisse von der Forschung in einem breiteren, interessierten Publikum zu vermitteln, aber gleichzeitig natürlich auch den Leuten, die in Bern hocken oder anderswo und Entscheidungen treffen, quasi ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben, wie dass man jetzt einzelne Entwicklungen oder Zustand muss interpretieren und eben auf welcher Grundlage man die Entscheidungen trifft.
Und du persönlich bist jetzt eigentlich auch so in beiden Rollen in dem Fall. Also tust du forschen oder dann eben eher, bist du dann eher für Beratung zuständig?
Ja, da gehört natürlich beides dazu. Also eben, ich bin nicht in der Grundlagenforschung tätig, aber du musst natürlich, wenn ein bisschen informierte Meinung willst haben, ja, nonstop lesen, schauen, hören, was zu deinen Themen publiziert wird, was sich gerade tut und so weiter. Und auf der Basis von dem tut man dann eigentlich selber eben eine Meinung abgeben und kann dann auch Leute oder Politik mit dem beraten.
Gerade so Stichwort Think Tank, das ist ja noch so ein Begriff, der wird ja jetzt immer mehr auch ein bisschen mit eben mehr Meinungsbildung auch in Verbindung gebracht. Vielleicht auch ein bisschen aus dem amerikanischen Hintergrund mit so, dort nennen sich ja auch viele eben so eigentlich Bezahlte mit irgendeinem politischen Hintergrund auch Think Tanks. Bei euch läuft das mehr, also ihr seid eigentlich wie eher ein informierender Think Tank, oder habt ihr auch Meinungen, die ihr in dem Sinne auch portieren wollt, vielleicht auch Entscheidungsträger?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir ein unabhängiger Think Tank sind. Also unser Ideal ist eigentlich eben wissenschaftlich zu forschen und aufgrund von wissenschaftlicher Erkenntnis quasi sich eine Meinung zu bilden oder ein Urteil abzugeben und das dann versuchen, den Leuten oder der Politik oder der Verwaltung zu vermitteln. Und ja, der Begriff Think Tank ist natürlich ein bisschen vorbelastet vom amerikanischen her, weil dort sind die Think Tanks eben im Normalfall politisch orientiert. Also es steht eine Partei oder eine Stiftung oder wer auch immer dahinter, wo ein eindeutiges Ziel hat und dann quasi über Publikationen will, ja, die öffentliche Meinung in eine gewisse Richtung beeinflussen. Zu Europa gibt es das auch schon länger, aber nicht in dem Ausmaß wie zu Amerika. Und ja, gerade in der Schweiz ist es natürlich eher etwas Neues, wo es auch nicht in so vielen Bereichen gibt. Aber beispielsweise England hat auch eine gewisse Think-Tank-Kultur und auch in Deutschland gibt es eine Kultur, gerade auch im Bereich von der Aussen- und Sicherheitspolitik, wo Stiftungen von den politischen Parteien auch Papier veröffentlichen zu solchen Themen und so eigentlich auch versuchen, quasi den politischen Mainstream ein bisschen zu beeinflussen in ihre Richtung.
Wie ist das so Durchschlagskraft, wenn ihr in Bern mit Entscheidungsträgern redet? Also hört die auch auf euch oder ist das immer so ein bisschen wie soll man dem sagen, manchmal auch ein bisschen vergebene Liebesmühe?
Das kommt sehr darauf an, natürlich. Also kommt aufs Thema drauf an und kommt vielleicht auch auf die involvierten Leute drauf ab. Es gibt Themen, die vielleicht lang unter dem Radar eben gerade von den Leuten in Bern laufen und wo vielleicht aber jemand von uns dazu jahrelang forscht. Und plötzlich wird das top aktuell und der ist dann natürlich eben jemand gefragt, der sich bei dem Thema auskennt und ja, wo die Leute dann auch können, diskutieren damit, also wo man eben Fragen kann stellen ja, und so quasi von der Expertise kann profitieren. Und dann gibt es natürlich aber auch andere Themen, wo vielleicht jahrelang im Zentrum stehen, wo wir auch etwas dazu machen, wo dann aber viele Leute vielleicht von sich aus das Gefühl haben, nein, da weiss ich eigentlich selber, was ich muss wissen und da kenne ich mich genug gut aus. Und von dem her, nein, das kommt immer ein bisschen darauf an, aber ich glaube, es wird auch geschätzt zum Teil, dass man sich mit informierten Leuten einfach mal kann unterhalten kann. Also, dass man quasi einen Sparringpartner hat. Wo eine Ahnung hat vom Thema und wo man auch einfach mal frei kann diskutieren, was man vielleicht jetzt mit wenn das zum Beispiel die Aussenpolitik betrifft, wo man mit Leuten aus anderen Ländern jetzt nicht so offen kann reden oder wo man vielleicht auch innerhalb von der Verwaltung nicht so offen kann miteinander diskutieren.
Mit so Schweizer Politik gehört man immer wieder, dass sie gerne vermitteln in politischen Konflikt. Da gibt es aber auch immer wieder Kritik daran, dass man das nicht so öffentlich rausposaunen sollte. Also im Blick erzählen, ja, die Schweiz selber mitleben zwischen Nordkorea und Südkorea oder irgendetwas. Wie schätzt ihr das ein? Ist das förderlich für so die Schweizer Rolle, die guten Dienste, die wir ja die Tradition haben, wenn man das so öffentlich macht?
Das kann natürlich auch von Fall zu Fall verschieden sein. Also was sicher nicht förderlich ist, ist, wenn man so die allzu grosse Glocke hängt. Also häufig, gerade in Konflikten, in Gewaltkonflikten, wenn man versucht, sich quasi als Vermittler ins Spiel zu bringen, dann ist Publizität natürlich nicht gut. Also erstens, weil die Parteien vielleicht, Konfliktparteien gar nicht signalisieren, dass sie bereit sind, öffentlich. Und zweitens sollte man sich als Vermittler nie im Mittelpunkt stellen. Also man ist da, um quasi zwei Parteien dabei zu helfen, zu einer Lösung zu kommen, die für beide stimmt. Und wenn man da dann sich quasi selber in den Vordergrund stellt, dann ist das natürlich nicht förderlich. wenn man es im Nachhinein quasi nach Abschluss dann kommuniziert, ja, wir sind da involviert gewesen und wir haben eine Rolle gehabt, dann ist das wahrscheinlich nicht als logisch, dass man dass das irgendwie durchdringt an die Öffentlichkeit.
Vielleicht nochmal kurz zu dir. Wie bist du eigentlich da hergekommen? Also was ist eigentlich so dein Hintergrund? Wie landet man da am Center for Security Studies? Stellt man sich ja vielleicht nur so Sternengeneral vor oder so. Da.
Ja, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Bei uns sind eigentlich viele Leute, die nicht gerade einen Quereinstieg gemacht haben, aber wo es jetzt vorher nicht so klar war, dass sie quasi an einer Forschungsstelle für Sicherheitspolitik landen. Ich habe Geschichte studiert, bin Historiker, habe mich während dem Studium immer für Aussen- und Sicherheitspolitik interessiert, also so als Zeitungsleser und so weiter. Habe mich aber während dem Studium gar nicht so gross mit dem Thema auseinandergesetzt. Nachdem ich den Abschluss gemacht habe, aber auf Wien zu der OSZE, also zu der Schweizer Delegation bei der OSZE, ging ein Praktikum machen. Ein jähriges und hatte dort ein Jahr lang eigentlich nur mit Sicherheitspolitik zu tun gehabt. Und das Thema hat mich da interessiert und fasziniert und man kommt da natürlich auch ein bisschen rein. Man lernt extrem viel in kurzer Zeit und bin dann da nach dem Jahr als Center for Security Studies gekommen, als Assistent am Anfang. Ich war dann ein Jahr lang Assistent und als dann eine Stelle frei wurde als Forscher, habe ich mich normal für die beworben und mich dann durchsetzen können. Und was vielleicht ein bisschen miterklärt, eben, wieso dass doch einige mehr oder weniger Quereinsteiger gibt da bei uns, ist, dass in der Schweiz eigentlich nicht einen Studiengang gibt, Sicherheitspolitik. Also man kann nicht einen Bachelor machen in Sicherheitspolitik. In England kann man das machen. Es gibt gewisse Leute, die eben irgendwie in London studieren und über das dann irgendwie in die Schweiz zurückkommen. Wenn man aus Schweizer sich für das Thema interessiert, kann man auch einen Master machen da an der ETH. Wo sich unter anderem mit Sicherheitspolitik befasst. Und das ist es eigentlich. Mhm.
Gut, das kann ja auch noch bereichernd sein, wenn nicht gerade das ganze Zentrum dann mit dem gleichen Hintergrund eigentlich da hockt, oder?
Ja, unbedingt. Also das ist etwas vom Spannendsten, oder? Dass die Leute, die da arbeiten, verschiedene Hintergründe haben. Also, wir haben dann natürlich auch viele Leute, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen und sich mit diesen Themen befassen. Und da hat man ganz viele verschiedene Sichtweisen. Das gibt immer interessante Diskussionen hier im Haus.
Ein Anlass, wieso wir ja jetzt auch noch da sind, aktuell ist der Gipfel in Singapur von Donald Trump und Kim Jong-un. Jetzt vielleicht, eben, wie du vorher gesagt hast, also das ist ja jetzt ein Konflikt zwar, wo nicht neu ist, bekannterweise der Korea-Konflikt oder auch der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Jetzt aber doch recht schnell ja eine Aktualität bekommen oder vielleicht auch eine Dynamik bekommen. Habt ihr das jetzt wie auch schon gemerkt? Also, oder ist das jetzt etwas, eben, wo ihr auch angegangen wärt, vielleicht auch von Politikern oder sonstigen Entscheidungsträgern?
Ja, also es gibt bei uns am Center Leute, die sich mit dem Thema befassen, also die sich für Ostasien interessieren. Und da kann es schon sein, dass man eben mit der Verwaltung über das Thema diskutiert, mal im Rahmen von einem Treffen. Oder dass dann eben halt auch die Medien auf uns zukommen und um Interviews fragen, wie kann man jetzt das einschätzen und so weiter. Und eben die Nordkorea-Frage, man könnte ja denken, das ist, ist weit weg von der Schweiz, wieso muss man sich überhaupt mit dem befassen? Und es ist aber so, dass die Schweiz dort ja auch eine gewisse Rolle hat. Also man hat zum Beispiel noch Militärbeobachter an der Demarkationslinie. Und was ja gerade zwischen China und den USA passiert, das sind natürlich Entwicklungen, die die ganze Welt beeinflussen. Und darum macht es auch Sinn, eben, dass man sich damit befasst. Und darum ist das auch ein Thema, ja, wo uns quasi beschäftigt.
Jetzt ist ja eben der Gipfel ist ja bekannterweise mit sehr vielen so Fernsehzirkus und so weiter verbunden gewesen. Hängt vielleicht auch an den Protagonisten, mit den Protagonisten zusammen. Du bist ja nicht, aber du bist jetzt nicht ein Nordkorea-Experte, aber wie würdest du das einschätzen? Eben, was passiert eigentlich eben jetzt an so einem Gipfel oder was ist an dem Gipfel passiert? Ist überhaupt etwas passiert? Etwas Essentielles? Oder ja, wie schaut man das vielleicht so als Sicherheitspolitikforscher an?
Ja, also passiert ist sicher etwas an dem Gipfel. Das ist definitiv nicht etwas Unwichtiges gewesen, egal was jetzt im Nachhinein quasi passiert. Ja, man muss vielleicht ein paar Monate zurückgehen, um zu verstehen, eben, wo stehen wir jetzt eigentlich. Und wenn man nur ein Jahr, anderthalb zurückgeht, dann hat es mal kurz nach Krieg ausgesehen. Also, dass Amerika ja, militärisch vorgeht gegen Nordkorea, um das Nuklearprogramm quasi auf militärischem Weg zu beenden, bevor dass sie eine funktionsfähige Nuklearrakete ja, konstruiert haben. Und jetzt mit dem Gipfel kann man vielleicht sagen, eben, es wird ja vor allem im Trump vorgeworfen, dass es ein extrem dilettantisch vorbereiteter Gipfel war. Das Abkommen, das geschlossen worden ist, naiv ist, also dass man eigentlich sehr viel gegeben hat und sehr wenig dafür bekommen hat. Ich würde sagen, man muss abwarten, wie sich das jetzt wirklich entwickelt. Also es ist halt eine unkonventionelle Art und Weise, eben wie man jetzt an das Ganze angegangen ist. Aber was man jetzt vorweg mal geschafft hat, oder aus globaler Sicht kann sagen, ist, es wird in den nächsten paar Monaten keinen Militärschlag gegen Nordkorea geben. Das ist ja grundsätzlich mal etwas Gutes. Alles andere muss man jetzt natürlich abwarten. Es ist ja jetzt gesagt worden, das Abkommen ist viel zu wenig konkret. Es heisst, Nordkorea muss oder täglich sich dazu verpflichten, darauf hinzuarbeiten, dass die koreanische Halbinsel denuklearisiert wird, was sehr unkonkret ist, was ja, bemühen kann man sich immer, man kann immer darauf hinarbeiten, aber es heisst nicht, es muss denuklearisiert sein zu einem gewissen Zeitpunkt. Auf die andere Seite, ich habe gerade den unkonventionellen Weg, wo die amerikanische Regierung jetzt quasi gewählt hat, dass man eben im Kim eine Bühne gibt, dass man sich quasi auf Augenhöhe mit ihnen zeigt. Gerade das kann vielleicht aber auch bewirken, dass die Nordkoreaner das mal ernst machen und das Gefühl haben, ja, wir werden respektiert und unser Regime wird vorweg nicht angetastet werden und darum machen wir jetzt auch Schritte in Richtung Denuklearisierung. Mhm. Und ja, muss man jetzt aber abwarten, was das denn wirklich der Effekt ist von dem Abkommen.
Du hast jetzt eben gesagt, es ist ein unkonventionelles Vorgehen von den Amerikanern. Jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung tut man das immer mit dem Trump verbinden. Oder? Er gibt ja auch unkonventionelle Pressekonferenzen mit einem unkonventionellen Duktus für einen amerikanischen Präsidenten. Aber die Strategie dahinter, jetzt auch, sagt das jetzt Nordkorea, aber auch Iran, also die außenpolitische Strategie, ist das wirklich einfach der Trump oder ist da hinter dran noch ein ganzer Apparat, der auf irgendein bestimmtes Ziel hinschafft? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also häufig sagt man schon, dass gerade bei solchen grossen Geschichten viel vom Präsidenten abhängt. Und was ja immer noch etwas ist in der amerikanischen Administration, ist, dass die Verwaltung manchmal eine andere Meinung hat als der Präsident. Also quasi überrumpelt wird von Tweets oder Handlungen vom Präsidenten und man sich dann quasi nachträglich diesen Anweisungen muss anpassen. Inwiefern das jetzt das Außenministerium darauf hingeschafft hat, kann ich jetzt in dem Fall nicht beurteilen, aber ich glaube, jetzt in dem Fall hat man sich schon auch abgesprochen und hat zumindest den Plan gefasst, eben, dass man so, ein Gipfeltreffen abhalten will und dass man zu einer Vereinbarung kommen will. Und von dieser quasi Konfrontation, die man vorher gesucht hat, ein bisschen abkommt. Ja.
Irritiert von dem Ergebnis sind ja auch die Partner der Amerikaner, also Japan und Südkorea vor allem, weil ja geplante Militärmanöver ist so angedeutet worden, dass die ausgesetzt werden, was ja als ziemlich entgegengekommen ist, eben an Nordkorea. Wie lässt sich das erklären, als man das nicht abspricht mit diesen wichtigen Partnern von den USA? Also als die USA das mit denen nicht abgesprochen haben im Vorhinein, oder ist das irgendein Zeichen?
Das ist definitiv ein Zeichen und das sieht man auch nicht nur in Ostasien. Also, und das hat wirklich definitiv mit der neuen Regierung zu tun. Dass man halt eben unilateral alleine seine Interessen im Vordergrund stellt und versucht, die zu erfüllen. Und man eben nicht mehr quasi mit Partnern zusammen diskutieren, langwierig, bis man dann zusammen eine Position hat und die vorwärts zu bringen versucht, sondern dass man eigentlich die eigenen Interessen im Vordergrund stellt und die, wenn möglich, in direktem Kontakt zu der Gegenseite dann versucht, zu einem Ergebnis zu führen. Und ja, wenn man jetzt Südkorea und Japan anschaut, ich glaube, Südkorea ist nicht auf so viel Kritik gestoßen wie in Japan. Südkorea begrüßt ja auch eben, dass man sich annähert, dass es jetzt vorweg keinen Krieg gibt auf der koreanischen Halbinsel. Und auch die Aussetzung von den Militärmanöver ist jetzt nicht so dramatisch angeschaut worden, wie man das eben zu Japan angeschaut hat. Japan hat ein bisschen eine andere Sichtweise. Japan fühlt sich sehr bedroht von Nordkorea. Man hat das Gefühl, wenn sie Atomraketen gebaut haben, dann kommen sie zuerst gegen Japan in Einsatz. Und man hat natürlich Angst, dass eben die Aussetzung von gemeinsamen Manövern mit Südkorea der erste Schritt ist. Und der zweite Schritt ist dann der, dass man nicht mehr mit Japan zusammen Manöver abhaltet. Und aus Japan hat man die Angst, dass man dann quasi keine eigene Drohkulisse mehr hat. Also dass man nicht mehr den Schutz der Amerikaner hat, der einem schützt gegen Angriff aus Nordkorea, aber unter Umständen eben dann auch aus China. Und darum, die Japaner sind recht kritisch gewesen und haben gesagt, das Abkommen begrüßen sie in dieser Form nicht.
Sie haben ja auch angekündigt, dass sie die Militärausgaben weiter werden erhöhen, glaube ich. Und bei den Japanern ist es ja noch speziell, die haben sie, glaube ich, zweimal erlebt in jüngster Zeit, also etwa vor einem Jahr ist es gewesen, glaube ich, dass nordkoreanische Raketen über ihr Festland eingeflogen sind und dahinter raus in den Pazifik. Also ist die Angst nicht auch ein bisschen berechtigt von den Japanern?
Ja, das weiss man natürlich nicht. Also berechtigt... Angst kann immer berechtigt oder unberechtigt sein. Man weiss es dann erst, wenn das Ereignis eintritt, ob man zu Recht Angst hat. Oder wenn es eben nicht eintritt, dass man zu Unrecht Angst hat. Japan ist so ein bisschen ein Symbol heute braucht man das Wort nicht mehr so, aber für den Westen in Ostasien. Und wäre von dem her eben auch ein geeignetes Ziel, wenn jetzt Nordkorea wirklich das Gefühl hat, wir wollen jetzt wir wollen losschlagen, wir wollen zeigen, dass wir uns nuklear verteidigen können.
Jetzt ist ja eigentlich auch, reden tut ja Nordkorea eben eigentlich immer von einer Verteidigung, oder? Also ist denn das... Also hast du das Gefühl, ist das ein realistisches Szenario, eben, dass jetzt Nordkorea eben einen Präventivschlag machen?
Ich glaube, da bräuchte es schon ganz bestimmte Umstände, damit es so weit wird kommen. Also dass das Regime sich wirklich bedroht fühlt, Angst hat, es steht ein Umsturzversuch kurz bevor, wo im Ausland geplant worden ist. Und darum starten wir jetzt einen Krieg. Nein, aber was natürlich viel wichtiger ist, ist auch so ein bisschen die ganz symbolische Dimension von dem Nordkorea-Konflikt. Also eben aus amerikanischer Sicht ist es natürlich ja, eigentlich immer oder in der Vergangenheit immer als schlecht angeschaut worden, wenn ein Land Nuklearwaffen bekommen hat. Weil ja, so ein Land steht völlig neue, also ist dann quasi auf einer anderen Ebene als eines, das eben keine hat. Und das wissen eben Länder wie Nordkorea. Und wir reden ja auch jetzt davon, es kann sein, dass Nordkorea jetzt quasi mit dem Abkommen einen Freischein bekommen hat, dass sie Nuklearwaffen dürfen haben und eben halt nonstop darauf hinarbeiten müssen, dass sie die dann irgendwann nicht mehr haben. Aber de facto haben sie jetzt den Segen von Amerika, dass sie sie haben. Das ist so eine Interpretation von Beobachtern. Und ja, dass das dann quasi eine Signalwirkung könnte haben für Länder wie Iran, ja, dass man sich eigene Nuklearwaffen zutut und durch das quasi safe ist, weil dann alle Angst haben, das Land anzugreifen, weil man mit einem nuklearen Erstschlag muss rechnen muss.
Gerade Iran angesprochen, vielleicht noch als kleine Zwischenfrage. Wenn man jetzt das mal so einfach anschaut, das Vorgehen von den USA gegenüber Nordkorea und gegenüber dem Iran, dann stellen sich mir da schon ein paar Fragen, ehrlich gesagt, weil mit dem Iran hat man ein breit abgeschütztes Abkommen gehabt, das soll verhindern, dass die eben sich atomar aufrüsten. Und gleichzeitig macht man jetzt gegen Nordkorea so ein bisschen, fast ein bisschen Appeasement. Wie ist das zu erklären, die verschiedenen Vorgehensweisen?
Ja, das hat natürlich schon auch mit der Lage des Iran zu tun. Also der Nahosten oder der Nahmittelosten sind hart umkämpft. Es gibt sehr viele verschiedene Player und Iran ist halt aus Sicht von der Regierung, von der amerikanischen Regierung im Moment einer von diesen Gegenspielern oder wenn nicht der Gegenspieler in der Region. Und zum anderen zeigen die beiden Abkommen, die man geschlossen hat, eben auch gerade die anderen, ja, quasi wirklich unterschiedliche Kulturen, wie man Abkommen schließt eben auch. Also das Iran-Abkommen eben ist jahrelang vorbereitet worden. Es sind sehr viele Länder in die Verhandlungen involviert gewesen. Man hat Garantiemächte. Man hat ein sehr ausführliches Abkommen mit sehr spezifischen Vorgaben, wie das Ganze überprüft werden kann und so weiter und so fort. Und was Donald Trump auch immer wieder gesagt hat, was immer ein Dorn im Auge ist, dass das Abkommen quasi ein Auslaufdatum hat und dass nach dem Auslaufdatum Iran freie Hand hat im Nuklearbereich. Und auf die andere Seite hat man eben jetzt das Abkommen von Singapur, wo mehr oder weniger wirklich ein Deal ist zwischen zwei Präsidenten, wo noch nicht sehr viel Konkretes drinnen steht, wo man gesagt hat, wir könnten das im Nachhinein noch aushandeln, die beiden Außenministerien könnten aushandeln, was das genau die Benchmarks sind, die man muss erfüllen muss, was die eine Seite macht, was die andere Seite macht. Und das sind halt völlig unterschiedliche Kulturen eigentlich. Und ich glaube, das spielt eben auch eine Rolle, wieso dass die amerikanische Regierung das Iran-Abkommen so verteufelt und jetzt gleichzeitig so ein Abkommen schließt mit Nordkorea.
Ist der, also China gilt ja, also ist ja nicht das Geheimnis, dass das eigentlich als Schutzmacht ja auch von Nordkorea gilt. Ist es auch möglich, eben, dass man jetzt vielleicht durch so ein Vorgehen aus amerikanischer Sichtweise vielleicht wie auch eigentlich wie China ausboten will in dem Prozess? Also dass man wie direkt halt jetzt mit Nordkorea redet und eben vielleicht mal so ein anderes Modell ausprobiert, anstatt eben so ein bisschen das Multilaterale, wo China dann sicher auch immer mit einem grossen Gewicht ja auch am Tisch hockt, zumindest inoffiziell.
Ja, ist möglich, dass man das durchaus auch in diesem Kontext anschauen kann. Also, dass Amerika zeigen will, wir sind fähig, alleine nachhaltige Lösungen zu finden, ohne dass irgendjemand anders noch am Tisch hockt. Was China aber natürlich auf absehbare Zeit wird sein, ist der wichtigste Verbündete von Nordkorea. Nordkorea wird sich immer an China anlehnen, weil man ja auf China vertraut, aus Schutz macht und auch wirtschaftlich abhängig ist von China. Also ohne chinesische Lieferungen wäre das nordkoreanische Regime schon vor Jahren zusammengebrochen. Zumindest geht man von dem aus. Und ja, China selber wird natürlich trotzdem versuchen, sich irgendwie in die Umsetzung von dem Abkommen einzubringen. Sei das aus Garantiemacht, eben aus derjenigen, der dann überprüft, dass beide Seiten machen, was sie versprochen haben. Aber vielleicht auch anders, eben, wie in der Vergangenheit, aus das Land, wo wirklich Einfluss kann auf Nordkorea. Und aus das Land, ohne das keine Bewegung gibt in Nordkorea.
Wahrgenommen wird das immer noch so ein bisschen als Ost-West-Konflikt, aber die Tatsache ist ja eben so ein bisschen die ganze kalte Krieg-Thematik, die ist ja wohl definitiv vorbei. Eben das sieht man ja jetzt auch gerade an den Konflikten, die wir jetzt vielleicht auch gerade mal angesprochen haben auch. Eben Iran-Abkommen, das Nuklearabkommen, das ist eine multilaterale Arbeit gewesen. Wie ist das eigentlich einzuschätzen aus eurer Sicht? Also das wird ja jetzt eigentlich auch komplexer, oder, durch das, also so Konflikt, gerade globale.
Ja, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir jetzt schon mehrere Jahre haben. Also wir reden davon, dass eben nach dem bipolaren System im Kalten Krieg eigentlich ein unipolares System gekommen ist, wo ja, Amerika ganz klar das Land auf der Welt war, wo quasi können sagen konnte, dass man geht und was die Regeln sind vom Spiel in der internationalen Politik. Und ja, seit ja, doch auch schon bald fast 10 Jahren redet man eigentlich davon, dass das unipolare System sich jetzt doch auch langsam verabschiedet. Dass eben besonders China immer wichtiger wird, wirtschaftlich, aber auch sicherheitspolitisch. Und dass man noch nicht so ganz weiss, was jetzt folgt. Also dass man im Moment eigentlich immer noch in einer Übergangsphase ist, wo sich eben auch Länder wie Russland wieder ins Spiel bringen, als Akteur, ja, wo man muss quasi mit dem Reden, wo man nicht einfach auf die Seite lassen. Wo man aber auch muss schauen, wie es in anderen, also in regionalen Kontext weitergeht. Also, was für eine Rolle wird Indien haben in Asien? Das ist zum Beispiel auch etwas, wo man noch nicht weiss, wie das gegenüber von China wird aussehen in 10 Jahren. Und ja, die Herausforderung für die Amerikaner ist natürlich eben, sie müssen auch quasi wie herausfinden, was werden wir in der künftigen Welt für eine Rolle haben. Und wie können wir am meisten rausholen auf der Welt mit dem Arsenal, also jetzt nicht nur an Waffen, sondern auch an anderen Instrumenten, die wir haben. Mhm. Also es wird ja wahrscheinlich schon auch um das gehen, eben möglichst viel versägete Land rauszuholen.
Ja. Sieht man denn da auch jetzt Chancen eben in dieser Entwicklung oder nur Gefahren? Also Gefahren sind ja eigentlich einfach zu erkennen. Also wir haben ja eigentlich wie gewisse auch Machterosion oder jetzt von den USA. Also Vorgänge, die zielen ja meistens eben auf Konflikt raus. Im schlimmsten Fall ja Bewaffnete. Aber sieht man auch Chancen, eben vielleicht in so einem Modell oder irgendwie in einer Realität, wo man halt einfach mehrere Machtzentren hat und die auch einfach akzeptiert?
Ja, es gibt sicherlich Chancen. Eben, auf was man sich im Moment halt tut, konzentrieren, sind Gefahren, weil bei Übergangsphasen, wo man nicht weiss, wohin das geht, kann es eben schneller zu Konflikten kommen, hat man das Gefühl. Aber Chancen gibt es natürlich auch. Also so eine Überlegung, die man natürlich haben kann, ist, wenn es mehrere einflussreiche Akteure gibt, dann tun die sich gegenseitig neutralisieren. Dass es dann, ja, dass nicht mehr quasi jemand kann bestimmen, dort wird jetzt interveniert und am anderen Ort nicht. Sondern dass man sich eben gegenseitig muss, oder dass man auf sich gegenseitig muss Rücksicht nehmen und niemand einfach allein nicht mehr loslassen kann. Aber eben Gefahren sind natürlich im Moment, dass so die Regeln, die man jetzt hatte, für rund 20 Jahre, also so ein bisschen das, die liberale Weltordnung, dass man halt gleich eben gewisse Systeme einrichtet, gewisse Regeln gelten, obwohl die dann natürlich nicht immer einhalten, aber jeder weiss eigentlich, wie es sein sollte, was okay ist und was nicht. Dass das jetzt weggeht und man eben nicht weiss, was kommt und man im Moment eher sieht, dass ja, Machtpolitik wieder zurückkommt. Also eigentlich der, der stärker ist, der sagt einfach, was die Regeln sind und was zu passieren hat.
Mhm.
Stichwort liberale Demokratie, wo ja eben, wo man ja das Gefühl hat, ich sage jetzt auf dem Siegeszug. Nordkorea ist ja eine harte Diktatur, Menschenrechtsverletzungen an Gogo. Spielt das überhaupt noch eine Rolle im Umgang mit dem Land? Oder ist das, kümmert man sich zuerst mal um die äußere Bedrohungen?
Ja, ich glaube, da sieht man schon ein kleinen Wechsel. Also vor 15, 20 Jahren ist man natürlich hat man viel weitergehende Ziele gehabt. Also wenn man ein Land am Tisch gehabt hätte, hätte man wollen sagen, ja, und dann schaut er aber noch, dass eben Menschenrecht garantiert wird, dass eine Demokratie etabliert wird, also dass man quasi auf diese Ziele hinschafft. Und das ist jetzt im Abkommen, wo ja relativ kurz ist, mal nicht erwähnt. Donald Trump hat, glaube ich, an der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben schon darüber geredet, und das gehört natürlich auch dazu, dass Menschenrechte wieder mehr Beachtung finden in Nordkorea. Aber es ist eigentlich klar, dass Menschenrechte nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern es wirklich darum geht, Konflikte zu verhindern, und dass das zentrale Ziel ist. Und das sieht man nicht nur in Nordkorea, das ist auch an anderen Orten so. Also, dass man lieber quasi einen illiberalen Diktator oder einen Autokraten an der Macht lässt, wenn er dafür garantiert, dass quasi Ruhe herrscht, oder?
Ist das vielleicht auch eine Folge vom arabischen Frühling, wo man ja sich eine Demokratisierung erhofft hat, und jetzt hat man sogenannte Failed States wie Libyen oder auch Syrien bis zu einem gewissen Punkt, gut, jetzt nicht mehr so. Aber man hat doch gemerkt, dass wenn die Diktatoren weg sind, Instabilität kommt, oder? Ist das ein Grund für den Sinneswandel?
Das gehört sicher mit dazu, ja. Ich meine, das sind die Erfahrungen, wo man sagt, ist es wirklich jetzt besser rausgekommen, dass man im Irak eingegriffen hat? Ist es wirklich besser rausgekommen, dass man in Libyen eingegriffen hat? Ja, und da gibt es grösser werdende Anzahl von Stimmen, die sagen, nein, man hat gescheiter die Finger davon gelassen und hat das, hat quasi Menschenrechtsverletzungen in diesem Land zugelassen. Dafür hat es keinen Krieg gegeben. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Ansatz, der sich in Syrien scheint durchzusetzen. Also, dass man sagt, der Assad ist ein unmöglicher Mensch, Kriegsverbrecher, eigentlich intolerierbar, aber wenn er jetzt für die Zukunft garantieren kann, dass es nicht mehr blutige Konflikte gibt, dann setzen wir lieber auf ihn, als jetzt wirklich daran festzuhalten, dass man ihn von dieser Staatsspitze entfernt.
Ist das vielleicht auch einfach eine Fehleinschätzung gewesen, dass man in einem Konfliktmanagement oder Konfliktlösungsmanagement, oder wie man, ich weiß nicht, wie ihr das denn nennt, aber dort schon dann so Brücken wie Menschenrechte eigentlich reinbringt und dann auch eben probiert, Menschenrechtslage sozusagen wie von außen dann zu verbessern, ist das wie auch vielleicht zu viel verlangt?
Ja, also ich meine, Menschenrechte sind jetzt aus meiner Sicht nicht etwas, wo man sagen kann, es ist zu viel verlangt. Ich finde das nach wie vor etwas, wo man schon Autokratie sollte darauf hinweisen, und ja, man auch nicht jetzt quasi darf sagen, ja, das wird jetzt in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Es kommt jetzt wirklich nur noch wieder darauf an, dass man Konflikt verhindert. Auf die andere Seite hat man zum Teil natürlich schon ein bisschen einen zu einfachen Ansatz gehabt, wahrscheinlich. Also, dass man das Gefühl hat, ja, wir haben ja die Macht auf unserer Seite und wir haben Druck mit auf unserer Seite. Und mit den Menschenrechten vielleicht eben auch noch andere Sachen versucht hat, in einem Land einzuführen. Und ja, heutzutage muss man sagen, es braucht doch sehr viel, dass sich ein Land transformiert. Es braucht sehr viel mehr Zeit, als man zum Teil eingeplant hat, bis Länder sich verändern, dass sich politische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen verändern und dass zum Teil auch Bevölkerungen Demokratie aus etwas Gutes angesehen. Weil an vielen Orten ist es so, dass Leute Demokratie nicht zwangsläufig aus etwas Friedensbringendes, Wohlstandsbringendes sehen, sondern sagen, wir brauchen einen starken Mann, der das ganze Land quasi zusammen hat, und ich finde das besser als ein demokratisches System.
Ja, du sprichst jetzt eben auch Gesellschaft an. Das ist ja eben auch ein springender Punkt. Oder so eine Art wie auch eine Konfliktlösung dann auch in der Gesellschaft einzubetten. Oder? Sonst ist das auch eben vielleicht verlorene Mühe. Da kann man auch noch viele Gipfel abhalten und, oder irgendwie Papier schreiben.
Ja, das ist ja eigentlich immer so, dass eben Lösungen die am nachhaltigsten sind, wenn sie in der Bevölkerung Rückhalt haben. Und das ist nicht nur in demokratischen Systemen so, sondern das ist auch in Autokratien so, dass wenn es Veränderungen gibt, sie die am nachhaltigsten sind, wenn sie eben von einer breiten Masse getragen werden.
Da haben wir ja eben jetzt so ein bisschen über die neuen Machtstrukturen auch global geredet. Was wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, ist eigentlich eben auch die Rolle von Europa. Wir haben jetzt mal ein bisschen USA, China, Russland ein bisschen angesprochen. Wie siehst du eigentlich die Rolle in Europa momentan? Tritt ja eben gegen aussen vielleicht noch vielfach so ein bisschen als Mediator auf. Wie tut man die Rolle von Europa eigentlich so einschätzen?
Ja, Europa ist natürlich momentan im Vergleich zu vor 10 Jahren, 15 Jahren, ja, geschwächt. Also man hat sehr viele innere Probleme, die man zuerst lösen muss, bevor man eben auch gegen aussen dann aus starken Akteuren kann auftreten kann. Und das ist schon etwas, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Eben, dass intern immer mehr Probleme gibt, dass es schwieriger geworden ist, zusammen zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, vor wahrscheinlich bald zwei Jahren nach dem Brexit-Entscheid war es so ein bisschen Untergangsstimmung gewesen, und dort haben wirklich ein paar Leute daran gezweifelt, ob es die EU in ein paar Jahren überhaupt noch gibt. Und das ist jetzt eigentlich wieder ein bisschen vorbei. Also so die existenziellen Zweifel, die hat man nicht mehr. Man diskutiert jetzt eigentlich wieder mehr darüber, wie soll die EU in Zukunft aussehen, wie tiefgreifend soll die Integration sein, soll man verschiedene Abstufungen haben und so weiter. Aber solange man eben die Diskussionen hat, kann man gegen aussen natürlich eben nicht aus starken Akteuren auftreten. Das ist nicht die EU derjenige, wo zwischen China und den USA steht beispielsweise. Sondern dann sind es dann halt eher einzelne Länder wie Deutschland oder Frankreich, die zusammen eine gemeinsame Haltung haben und so auftreten. Von dem her, ja, muss man da schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und erst in ein paar Jahren kann man dann sagen, was für eine Substanz hat jetzt die EU wirklich? Wie zukunftsträchtig ist das Projekt, ja.
Jetzt aber zum aussenpolitisch gewichtige Rolle spielen, wäre ja schon eine tiefere Integration besser. Also das würde ja auch bedeuten, dass man eine handlungsfähige, vielleicht europäische Regierung hat, oder ist das gar nicht zwangsläufig so?
Ja, also man kann das vielleicht ein bisschen mit der Schweiz vergleichen, oder? Wo man bevor es den Bundesstaat gab, viele Kantone gab, wo alle ein bisschen eigene Aussenpolitik gemacht haben, und irgendwann hat man gesagt, Aussenpolitik, das ist jetzt einfach ein Thema, wo sich in erster Linie der Bund damit befasst. Und so hat man dann auch eben eine Stimme bekommen. Und das wäre für Europa natürlich auch das Einfachste. Das Problem ist, dass das eben die meisten Länder, Regierungen nicht wollen und wahrscheinlich auch die meisten, grössere Anteil von der Bevölkerung. Weil man halt doch gerade aussenpolitisch nicht gemeinsame Interessen hat, und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch wieder mehr gezeigt. Also gegenüber von Russland ist es ja eigentlich immer noch erstaunlich, dass sich die EU-Länder alle an Sanktionen halten, weil es ja einzelne Länder gibt, die seit langem darauf drängen, dass man endlich wieder Handel betreiben mit Russland, und wo eigentlich das russische System auch gar nicht so schlimm findet wie andere. Und das Gleiche zeichnet sich im Moment ja mit China beispielsweise, wo China mit ostmitteleuropäischen Ländern sich regelmäßig austauscht, Wirtschaftsunterstützung leistet, wo dann westeuropäische Länder sagen, da müssen wir vielleicht schon auch noch ein bisschen über andere Sachen diskutieren als jetzt nur über die Wirtschaft. Und ja, auch gegenüber von Amerika gibt es unterschiedliche Stimmen, wo einzelne EU-Länder sagen, der Trump, das ist jetzt kein Weltuntergang, der tut wenigstens mal wieder alles durchschütteln. Und für andere Länder, eben wie Deutschland und Frankreich, ja, ist das natürlich ein bisschen eine andere Entwicklung, also man schätzt das ein bisschen anders ein.
Wie schätzt denn du das auch ein, aber jetzt gerade Europa intern, Balkan ist ja zum Beispiel ein Thema, wo du dich auskennst gut. Mir kommt es so ein bisschen vor, als hat man ja auch, also gut, jetzt viele Balkanstaaten sind ja jetzt noch nicht gerade in der EU, aber die ganzen Visegrad-Staaten zum Beispiel, mit EU-Osterweiterung, vielleicht auch NATO-Osterweiterung, hat sich da die EU auch vielleicht noch so eine Art Konflikt von früher, so ein bisschen Ost-West-Konflikt oder vielleicht auch Kulturen, die man dann in Westeuropa vielleicht nicht ganz versteht, wie integriert und einfach das Gefühl gehabt, das werden jetzt Europäer und fertig, die sind jetzt wie wir.
Ja, so ein Ost-West-Konflikt, so ist es ja dann schon nicht, aber man hat glaube ich schon gerade in gewissen Fällen die europäische Integration ein bisschen zu schnell vorantrieben, vielleicht auch Länder zu früh aufgenommen, bevor wir ja, quasi wie die Länder EU-bereit gemacht haben. Also, es hat ja schon einen gewissen Wertekanon gegeben, wo man vertreten hat und wo man von den neuen Mitgliedern davon ausgegangen ist, dann tun sie automatisch auch vertreten. Und jetzt kommt das irgendwie wieder ein bisschen führen, dass man da Differenzen hat. Natürlich nicht mit allen neuen Mitgliedern, also zum Beispiel im Baltikum, das sind zum Beispiel Länder, die sich ja nach wie vor super integriert haben, wo keine Spannungen bestehen oder wenig Spannungen bestehen mit dem quasi alten Europa. Und Länder wie Ungarn haben sich in eine andere Richtung entwickelt und dort stellt sich irgendwann dann schon die Frage, was ist eigentlich die gemeinsame Basis? Also sind das wirklich nur wirtschaftliche Interessen oder gibt es da auch einen kulturellen, gerade in Bezug auf Menschenrechte, eine gemeinsame Basis, wo eine vertiefte Integration ermöglicht und rechtfertigt?
Jetzt hast du vorhin gesagt, eben, wir müssen so ein bisschen abwarten, wie sich Europa weiterentwickelt, bis man dann sagen kann, was das so gegen aussen bedeutet. Für die Stärke von Europa. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Weiterwurschteln oder so die innere Zerrissenheit, dass die sich noch ein paar Jahre weiterzieht, kann es da auch sein, dass durch den Machtverlust irgendwann schon unsere Staatsform oder unsere politische Organisation, also die Demokratie, stärker unter Druck kommt in Europa?
Ja, das kann natürlich sein. Also man hat ja eigentlich in allen europäischen Ländern Bewegungen, die eher für einen autoritären Staat würden eintreten. Also sei das Front National oder AfD oder wie auch immer, wo jetzt nicht, wo zu gewissen Fragen schon ein bisschen außerhalb von dem Wertekanon von der liberalen Demokratie stehen. Also es ist ja nicht so, dass das nur Ungarn oder Polen sind. Dort sind die Bewegungen halt oder vergleichbare Bewegungen an der Regierung, aber so Bewegungen gibt es eigentlich fast in allen Ländern von Europa. Und in dem Sinn, also als Historiker würde ich niemals nie sagen, es kann auf jeden Fall sein, dass wir in 20, 30 Jahren ein völlig anderes Europa sehen. Und ja, es gibt auch immer wieder eben so strategische Überraschungen wie die Migrationskrise 2015, wo man nicht damit gerechnet hat, dass das so eine Auswirkung haben auf Europa. Das kann es auch in anderen Fragen geben. Also, dass Länder in Europa destabilisiert werden, dass man plötzlich das Gefühl hat, ja, unsere aktuelle Regierungsform in dem Sinn, oder wie wir sie jetzt haben, ist nicht mehr die effizienteste, das ist auf jeden Fall denkbar. Weil eben Vorbilder hat man mehrere. Und so das Prinzip von der illiberalen Demokratie, das verbreitet sich im Moment eher in Europa, als dass das zurückgeht. Und ja, du hast vorhin kurz den Balkan erwähnt. Der Viktor Orban bringt sich beispielsweise vermehrt im Balkan ein. Weil er dort auch Verbündete sieht, wo ihre Länder auch in die Richtung entwickeln wollen. Und insofern eben, es ist keine Garantie, dass die Liberaldemokratie sich weiter ausbreitet und das Erfolgsmodell...
Also auch kulturell eben, siehst du das realistisch? Wir haben ja eben dann einfach mal das Gefühl gehabt, eben Europa, das dehnt sich jetzt einfach aus. Und wir portieren ja einfach sozusagen unsere, eben den Kanon importieren wir oder tun wir jetzt einfach integrieren gerade mit dem. Wie siehst du das? Eben muss Europa vielleicht den Kanon ein bisschen umschreiben oder muss man das... Zum eben auch die Länder oder die Regionen richtig zu integrieren, muss man dort sich vielleicht auch ein bisschen umdenken. Also würde das auch zu der Integration führen?
Ich glaube, das ist sehr schwierig oder wäre sehr schwierig, wenn man wirklich würde sagen, ja, faire Wahlen sind uns nicht mehr so wichtig. Es kann jemand in der EU sein, wo Wahlen fälscht und so weiter. Also das wäre ein absolutes Armutszeugnis. Ich glaube eher, dass es dann in die andere Richtung wird gehen, also dass wir quasi eine abgestufte Integration machen würde. Und eher würde sagen, beispielsweise wirtschaftliche Integration, da haben wir keine Differenzen, da sind wir alle, bleiben wir integriert. Aber jetzt in anderen Fragen, wie eben politische Integration, da sind wir nicht einig, die das nicht wollen, die sind dann halt dort nicht dabei. Und die Sonnenentwicklung hat natürlich auch zahlreiche Gefahren. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass das Ganze überhaupt auseinanderbricht. Aber ich glaube, dass der Weg wahrscheinlicher ist als derjenige, dass man eben irgendwann sagt, gewisse Werte, die gehen jetzt einfach nicht mehr.
Also müsste man dann vielleicht eben, also eher vielleicht dann auf einer kulturellen Basis irgendwie das... aber vielleicht auch andere Ansichten irgendwie auch akzeptieren. Oder es ist zum Beispiel eben ein Beispiel, ist ja die Haltung gegenüber Russland, wo wir jetzt halt eben vielleicht auch in Osteuropa Länder haben, wo Russland nicht so das Böse schlechthin ist, wo man manchmal ja noch im Westen von Europa das Gefühl hat. Ja, das ist noch irgendwie immer noch so ein Gegenspieler halt.
Ja.
Frag mal Polen.
Ja, also es gibt dann auch ja. Länder in Osteuropa, wo in Russland eben der Bösewicht schlechthin gesehen. Und auch westeuropäische Länder, wie beispielsweise eben Italien, wo eigentlich eher ein gutes Verhältnis zu Russland haben, jetzt im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist ja eben auch die Schwierigkeit, würde ich sagen. Es gibt nicht einen Block in Europa, der in allem einig ist, und es gibt einen Block, wo sich untereinander in allem einig ist, sondern es sind wirklich verschiedene Fragen, verschiedene Themengebiete, wo verschiedene Allianzen quasi bestehen. Und ja, ich kann keine Lösung präsentieren, wie man das am einfachsten würde angehen, aber das wird die Frage sein in den nächsten Jahren, wo die EU für sich muss beantworten.
Vielleicht noch, was bedeutet das alles für die Schweiz?
Ja, für die Schweiz ist die Schweiz ist ja immer auch von solchen Entwicklungen betroffen. Also eben, wir sind so verflochten mit den umliegenden Ländern, aber auch, also weltweit verflochten wirtschaftlich über persönliche Verbindungen. Aber auch ja, in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt im sicherheitspolitischen Bereich zum Beispiel das anschauen, dann hat der Schengen-Beitritt natürlich eine enorme Integration bewirkt, also dass man Daten problemlos austauschen kann mit anderen Ländern und so, wo man nicht so schnell zurück kann und man eben abhängig ist von anderen Ländern. Ja, für die Schweiz bedeutet das in erster Linie, man muss auf vieles gefasst sein. Also man kann nicht mit einer Entwicklung rechnen und wenn die nicht eintritt, dann überrascht sein. Sondern man muss sich auf verschiedene Szenarien einstellen, eben dass die europäische Integration halt eben vielleicht nicht mehr das Projekt ist, das immer tiefer wird und man sich auf das kann einstellen kann. Zum anderen muss man sich auch ein bisschen darauf einstellen, eben, dass gerade sicherheitsmässig sich vielleicht auch wieder Verschlechterungen ergeben, wie man jetzt so in den letzten Jahren gesehen hat. Es sind wieder so Fragen aufgekommen im sicherheitspolitischen Zusammenhang, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt vorbei. Also quasi eine Bedrohung aus Russland. Mhm. Das hat man belächelt. Und heutzutage sieht man zwar nicht, dass Panzer in einer Woche an der Grenze stehen, aber gerade so im Informationsbereich oder im Cyberbereich hat man ja durchaus Ereignisse gewesen, wo man auch Schweiz muss sagen, okay, Russland muss man definitiv ernst nehmen. Gleichzeitig eben, ja, man muss mit verschiedenen Entwicklungen rechnen und man muss sich irgendwie versuchen können einzustellen auf Überraschungen, also dass man dann wirklich nicht plötzlich mit abgeklonen Hosen da steht und das Gefühl, oh, das überrascht uns jetzt völlig und ja, also das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das, wo die Schweiz sich sollte darauf ausrichten.
Und jetzt Stichwort europäische Integration, kann die Schweiz sich dort noch lange raushalten? Oder wird die Frage wieder einmal auf den Tisch kommen, ob die Schweiz muss beitreten in die EU oder nicht?
Also ich sehe das nicht, dass das vorläufig ein Thema wird. Es kann natürlich sein, dass es eben wieder einen verstärkten Druck gibt, irgendwann, dass man sagt, entweder ist man dabei und man macht alles mit oder man ist raus und dann hat man schlechte Bedingungen. Aber im Moment sieht es eigentlich eher so danach aus, eben, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Und ich glaube auch der Austritt von Großbritannien wirkt ein bisschen die Richtung. Also Europa wird die EU wird mit Großbritannien irgendwie eine besondere Beziehung entwickeln. Und wenn es jetzt auch nicht gerade nach dem Austritt ist, sondern in 10, 20 Jahren. Und von dem her glaube ich eher, dass so ein bisschen das Durchwursteln ja, nicht die Regel wird, aber dass das durchaus etwas bleibt, wo europaweit verbreitet ist.
Ja, dann bedanken wir uns doch recht herzlich. Ja,
danke für Matthias.
Danke euch.
Schön, dass wir kommen konnten. Interessant war.
Ja.
Und wir hören uns etwa in einer Woche wieder, oder?
Genau.
Gut. Ja. In dem Fall. Dankeschön und gute Woche.
Tschüss.
Tremendous 24 hours. We've had a tremendous 3 months, actually, because this has been going on for quite a while. That was a tape that we gave to Chairman Kim and his people, his representatives, and it captures a lot, captures what could be done. And that's a great place, has a potential to be an incredible place between South Korea, if you think about it, and China. It's got tremendous potential, and I think he understands that, and he wants to do what's right. It's my honor today to address the people of the world following this very historic summit with Chairman Kim Jong-un of North Korea. We spent very intensive hours together, and I think most of you have gotten the signed document, or you will very shortly. It's very comprehensive. It's going to happen. I stand before you as an emissary of the American people to deliver a message of hope and vision and a message of peace. Let me begin by thanking our incredible hosts in Singapore, especially Prime Minister Lee, friend of mine. This is a country of profound grace and beauty, and we send our warmest wishes to every citizen of Singapore who really made this visit so important and so pleasant, despite all of the work and all of the long hours. I also want to thank President Moon of South Korea. He's working hard. In fact, I'll be speaking to him right after we're finished. Prime Minister Abe of Japan, friend of mine, just left our country. And he wants what's right for Japan and for the world. He's a good man. And a very special person, President Xi of China, who has really closed up that border. Maybe a little bit less so over the last couple of months, but that's okay. But he really has, and he's a terrific person and a friend of mine and really a great leader of his people. I want to thank them for their efforts to help us get to this very historic day. Most importantly, I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea, proves that real change is indeed possible.